Leider gibt es heutzutage viele Einwände gegen diese Bezeichnung jüdische Christen. Viele Juden sagen, so etwas wie einen Juden, der Christ ist, gibt es nicht. Deshalb nennen sich Juden, die an Jesus glauben, von denen es Gott sei Dank viele gibt, anders, beispielsweise jüdische Gläubige oder hebräische Christen. Sie wollen damit diese sehr kontroverse Bezeichnung umgehen. Vergesst jedenfalls nicht, dass die Menschen, an die sich dieser Brief richtet, Juden sind. Das ist sehr wichtig. Wir sind es derart gewöhnt, das Neue Testament aus einem nichtjüdischen Blickwinkel zu betrachten, dass wir die Tatsache übersehen, dass vier Briefe des Neuen Testaments entweder ausschließlich oder vorrangig an Juden adressiert wurden: Hebräer, Jakobus und die beiden Petrusbriefe. Sogar die Übersetzungen des Neuen Testaments, die wir verwenden, die beiden, die ich im Englischen empfohlen habe, sind unkorrekt bei der Übersetzung der Eingangsverse des ersten Petrusbriefs. Denn es heißt dort, er richte sich an Menschen in der Diaspora. Wisst ihr, was die Diaspora ist? Diaspora ist der jüdische Fachbegriff für Juden, die verstreut außerhalb des Landes Israel leben. Somit wird in unserer Übersetzung nicht deutlich, dass sich auch dieser Brief vorrangig an Juden richtet. Schließlich war Petrus der Apostel der Beschneidung, also des jüdischen Volkes. Aufgrund des Inhalts des Hebräerbriefs ist es sehr wichtig, dies festzuhalten. Ich lese noch, was in eurer Studienhilfe steht. Man glaubt, dass sich der Brief an eine Hausgemeinde richtet, etwas, das in den ersten Jahrhunderten des Evangeliums gang und gäbe war, weil die Juden mit ihren Synagogen im Grunde an kleine Gebäude und kleine Versammlungen gewöhnt sind. In dem Stadtteil von Jerusalem, in dem wir vor kurzem noch wohnten, gibt es vielleicht ein halbes Dutzend Synagogen. Aber man erkennt sie nicht immer gleich von außen, da sie manchmal über Geschäften liegen oder in einem Appartementhaus zwei Räume oder ein Stockwerk belegen. In so einer Synagoge treffen sich vielleicht nicht mehr als 30 oder 50 Menschen. Deshalb passt die Vorstellung, dass sich eine kleine Gruppe von Gläubigen trifft, sehr gut in diesen kulturellen Hintergrund. Manche glauben, diese Hausgemeinde wäre in Palästina oder Alexandria oder Rom gewesen. Doch bei allen drei Möglichkeiten wird deutlich, dass es niemand wirklich weiß. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht zu wissen. Das Wichtige ist jedoch der Hintergrund dieser Menschen. Der ganze Brief geht davon aus, dass die Leser gute Kenntnisse der alttestamentlichen Schriften, der Rituale und Praktiken und Gesetze des Tempels und des jüdischen Lebens hatten. Zu jenem historischen Zeitpunkt waren das die Menschen, die die größten geistlichen Privilegien und Chancen hatten. Sie waren den Menschen aus einem nichtjüdischen Hintergrund weit überlegen, also jenen, die noch nie eine Bibel oder die Schriftrollen des Gesetzes in Händen hatten und die erst noch herausfinden mussten, wer Mose, Josua und David waren. Ich war schon in Ländern, wo man die Menschen an diesem Punkt abholen muss, weil sie noch nie etwas von Mose, von David oder Josua oder dergleichen gehört haben. Und vermutlich haben sie auch noch nie etwas von Jesus gehört. Doch die Empfänger des Hebräerbriefs hatten diesbezüglich einen wirklich guten Hintergrund. Sie kannten Gott, sein Wort, seine Anforderungen und Prinzipien. Ich möchte in diesem Zusammenhang kurz Römer 9, 4-5 aufschlagen. Einen Vers vorher spricht Paulus von seinen Verwandten nach dem Fleisch und sagt, er habe eine gewaltige Last für sie. Dann spricht er in diesen beiden Versen 4 und 5 von all den Segnungen, die sie empfangen hatten und die keine andere Gruppe von Menschen auf Erden empfangen hatte. Er sagt, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist. Und dann führt er eine Reihe von Dingen auf, die ihnen als Israeliten gehören. Ihr könnt mitzählen, wenn ich lese, und ich möchte euch damit auch im Zählen schulen. Deren die Sohnschaft ist, und die Herrlichkeit, und die Bündnisse, und die Gesetzgebung, und der Dienst, und die Verheißungen, deren die Väter sind. Sieben Dinge, nicht wahr? Und dann der Höhepunkt, und aus denen dem Fleisch nach der Christus, der Messias ist. Das ist der achte Punkt. 7 plus Jesus. In gewisser Hinsicht hatten sie alles. Sie hatten einen immensen Vorsprung vor allen anderen. Auf wen trifft das heute, mehr als 1900 Jahre später, zu? Nicht mehr auf das jüdische Volk, sondern auf Christen, auf Menschen wie uns, die aus einem christlichen Hintergrund kommen, die an das Wort Kirche oder Gemeinde gewöhnt sind, die wissen, was eine Hymne ist und die wissen, was Gebete sind. Vermutlich können die allermeisten von uns die Worte irgendeiner der großen alten Kirchenhymnen zitieren. Die Vorstellung von Sünde ist uns ein Begriff. Ich weiß nicht, ob euch klar ist, dass Menschen, die nicht aus einem biblisch geprägten Hintergrund kommen, gar nicht wissen, was Sünde ist. Als ich in Ostafrika war, staunte ich nicht schlecht darüber, dass die afrikanischen Stämme in ihren Sprachen kein Wort für Danke hatten. Diese Vorstellung kommt im Grunde aus der Bibel. Menschen ohne Bibel wissen nicht, was Dankbarkeit ist. Was der Autor vor 1900 Jahren an die hebräischen Gläubigen schrieb, trifft heutzutage ganz besonders auf Menschen zu, die aus einer christlichen Kultur oder einem christlichen Hintergrund kommen. Das Blatt hat sich gewendet. Wir sind die Leute, die alles haben, die all die Privilegien und Chancen haben, die mehr gesegnet sind als irgendeine andere Gruppe von Menschen auf Erden. Und wenn ihr nun diese an jüdische Gläubige gerichteten Worte lest, sollt ihr euch gewissermaßen an ihre Stelle setzen, denn ihr werdet sehen, dass dieser Brief voller Warnungen und Tadel darüber ist, dass sie ihre Vorteile und Chancen nicht genutzt haben. Einmal heißt es: Obwohl ihr inzwischen selbst Lehrer sein solltet, braucht ihr immer noch jemanden, der euch die grundlegenden Prinzipien des Wortes Gottes lehrt. Was für ein Tadel! Aber das würde auf vielleicht 80% aller bekennenden Christen unserer Zeit auch zutreffen. Obwohl wir bereit sein sollten, andere zu lehren, muss man uns noch einmal lehren, was die grundlegenden Prinzipien des Wortes Gottes sind. Deshalb brachte ich vor etwa 17 Jahren meine Grundlagenserie heraus, weil ich sah, dass unzählige Menschen, die sich selbst für geistlich hielten, keine Ahnung von den grundlegenden Wahrheiten der Bibel hatten. Und dieser Not wollte ich Abhilfe schaffen. Mit das Gefährlichste, was man jemals über sich selbst sagen kann, ist: Wir haben's oder wir haben alles. Ich frage dich, wenn du alles hast, wo ist es? Warum sieht man es nicht? Zweitens, wenn du alles hast, bist du für alles rechenschaftspflichtig. Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert werden. Einmal habe ich es tatsächlich gehört, wie jemand sagte: Wir haben alles. Es war in einer kleinen Pfingstgemeinde in der dänischen Stadt Odense auf der Insel Fünen, aus der auch Hans Christian Andersen stammt. Es waren etwa 15 Menschen in einem kleinen Raum, unter ihnen eine alte Witwe. Sie war arm, krank und nicht sehr glücklich. Wir unterhielten uns über Pfingstler und über andere Leute und wir sagten nicht allzu viel Gutes über andere Leute und sie sagte auf Dänisch: Wir haben alles. Ich sah sie an und dachte: O Herr, wenn das alles ist, dann ist es nicht viel. Ich mache mich nicht lustig über sie, ich bin mir sicher, dass sie inzwischen beim Herrn ist. Aber es ist mir noch heute gegenwärtig, wie leicht man sich selbst betrüben kann. Wir haben alles. Noch einmal frage ich dich: Wenn du alles hast, wo ist es? Und zweitens, denk dran, dass du rechenschaftspflichtig dafür bist. Ihr sollt nicht dasitzen und meinen, all das gelte nur für die Juden jener Zeit. Denn wenn es einen Brief gibt, der für die meisten von uns aktuell ist, dann der Hebräerbrief. Wenn gefragt wird, wer schon seit 40 oder mehr Jahren der Gemeinde Jesu angehört, mag ich mich gar nicht gerne melden, weil ich denke: Herr, stimmt das wirklich? Wie weit bin ich in 40 Jahren gekommen? Welche Chancen habe ich genutzt? Als junger Prediger machte ich mich über Leute lustig, die Gottesdienste besuchten, was ich heute keinesfalls mehr tun würde. Das ist auch nicht weiter schwer. Man muss dazu nicht besonders schlau sein. Wenn du die Gemeinde Jesu kritisierst, ist das kein Beweis deiner Schlauheit. Ich sprach über religiöse Menschen, und währenddessen sagte der Heilige Geist zu mir: Denk daran, dass du selbst ein religiöser Mensch bist und das nun schon sehr lange. Das war ein Schock. Denn bevor ich den Herrn kannte, wollte ich alles andere sein als religiös. Ich sah mir religiöse Menschen an und dachte, Gott weiß, was sie daran finden, aber ich will das nicht. Nun, die meisten von uns sind religiöse Menschen, vergesst das nicht. Weiter nun in unserer Studienhilfe. Die charakteristische Offenbarung dieses Briefes ist zweifellos Jesus Christus als unser Hohepriester. Kein anderes Buch des Neuen Testaments beschäftigt sich damit. Das Buch der Offenbarung deutet es an, doch nur der Hebräerbrief geht ausdrücklich darauf ein. Es ist schon erstaunlich, wenn es den Hebräerbrief nicht gäbe, würden wir nichts über Jesus Christus als Hohepriester wissen. Wir werden auch sehen, dass die Lehre über Jesus Christus als Hohepriester und im Zusammenhang damit über die Priesterschaft Melchisedeks auf etwa 4 Versen des Alten Testaments beruht. 2 Verse in 1. Mose 18 und 2 in Psalm 110. Daraus wuchs diese gewaltige Offenbarung. Glaubt nicht, etwas sei nicht wichtig, weil es nur in 2 Versen in der Bibel erwähnt wird. Es kann ausgesprochen wichtig sein. Zu unserem Thema ist auch noch zu sagen, dass etwa 90% davon in der unsichtbaren Welt liegt. Es gehört nicht auf diese Erde, auf der wir leben. Und wir können dies ausschließlich durch Offenbarung erkennen. Die Wissenschaft kann es dir nicht sagen. Dein Verstand kann es sich nicht ausdenken. Hätte Gott es uns nicht offenbaren wollen, hätten wir es nie erkennen können. Deshalb müsst ihr im Rahmen unseres Studiums fest entschlossen sein, Offenbarung im Glauben zu empfangen. Nur das Wenigste kann man objektiv überprüfen. Wir werden ein Muster für himmlische Anbetung finden und sehen, was unser Hohepriester im Himmel tut. Wenn wir die alttestamentlichen Stellen über Aaron als Hohepriester nicht kennen, haben wir keinen Bezugspunkt. Darin steckt die grundlegende Wahrheit, dass wir uns ohne Hohepriester Gott nicht nähern können. Es ist nicht gestattet. Und dennoch sind sich wohl die wenigsten von uns dessen bewusst, dass wir vollkommen von unserem Hohepriester abhängig sind, um uns Gott nähern zu können. In 2 oder 3 Lehreinheiten werden wir auf den Dienst des Priesters eingehen und uns fragen, wofür ist ein Priester da? Wir werden auch kurz das alttestamentliche Bild Aarons als Hohepriester betrachten, denn man muss ins Alte Testament gehen, um die Bedeutung des Neuen Testaments zu erkennen, und das ist wunderbar. Ich möchte euch das kurz verdeutlichen. Die Beschreibung des Todes Jesu am Kreuz, also der historische Bericht, ist in den Evangelien erstaunlich kurz und beschränkt sich auf die 3 Worte, sie kreuzigten ihn. Kaum Details über Blut oder Qualen. Kein moderner Autor hätte dieses entscheidende Ereignis in so knappen Worten geschildert. Doch wenn man einige der messianischen Psalmen des Alten Testaments wie Psalm 22 oder 69 oder Jesaja 50 liest, sieht man, was im Inneren Jesu vorging, während er am Kreuz hing. Somit muss man ins Alte Testament gehen, damit einige der einfachen Aussagen des Neuen Testaments noch anschaulicher werden. Weiter nun in der Studienhilfe. Das Hauptthema lässt sich mit einigen immer wiederkehrenden Worten zusammenfassen, die wir später noch betrachten werden. Es sind vor allem 3: Erbe, Ruhe und Vollendung. Dieses Buch ist dazu da, dich in dein Erbe hineinzubringen. Und in deinem Erbe wirst du Ruhe finden, und daraus wirst du Vollendung oder Reife erlangen. Das Ganze ist sehr praxisbezogen. Für die meisten von euch sind dies wohl Bereiche, die noch weitgehend unentdeckt sind. Der Zweck des Briefs lässt sich mit Hebräer 6,18 zusammenfassen. Wir beginnen mitten im Satz, wo es heißt, damit wir durch 2 unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten. Ich habe diesen Satz herausgegriffen, weil ich den Eindruck hatte, dass der Autor genau das im Volk Gottes erzielen möchte, nämlich dass es einen starken Trost habe. Das griechische Wort, das mit Trost übersetzt wird, ist dasselbe Wort, das in Johannes 14 auftaucht, wo Jesus über den Tröster spricht. Es ist das griechische Wort Parakletos als Verb Parakleo. Es hat zwei miteinander verwandte Bedeutungen, aufmuntern und aufrütteln. Wenn du entmutigt bist, musst du aufgemuntert werden. Wenn du faul und gleichgültig bist, musst du aufgerüttelt werden. Diese beiden Bedeutungen stecken in ein und demselben Wort. Der Heilige Geist, der Tröster, ist also der Aufmunterer und der Aufrüttler. Er tut das, was du im jeweiligen Augenblick brauchst. Und wenn ich fragen würde, wie viele von euch aufgemuntert oder aufgerüttelt werden müssten, würden sich viele melden und hoffentlich wird unser Studium dies bewirken. Wir kommen nun zu den Schlüsselworten, die ich für sehr interessant halte. Ich habe als erstes Wort Hohepriester gewählt und dann haben wir 12 Worte, die so oder so miteinander zusammenhängen. Ich habe sie in 4 Gruppen zu je 3 Worten angeordnet, da diese Gruppen jeweils einen Block bilden. Lest bitte mit in eurer Studienhilfe. Erstens Hohepriester, das steht für sich allein. Dann 3 eng miteinander verwandte Worte, Verheißung, Schwur und Bund. Sie beziehen sich auf den Hohepriester, denn es ist ein Hohepriester erforderlich, um uns Gewissheit über die Erfüllung der Verheißung, des Schwurs und des Bundes zu geben. Ohne Hohepriester hätten wir keine Garantie. Schlagen wir Hebräer 8,6 auf. Jetzt aber hat er, also Jesus, einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Hier haben wir die beiden Worte Bund und Verheißung in einem Vers. Aber ihr seht, dass sie eines Vermittlers bedürfen, jemand, der sie für uns Realität werden lässt. Ohne Mittler stehen sie uns nicht zur Verfügung. Deshalb beginnen wir mit dem Hohepriester, dem Mittler, und das sind die Dinge, die er vermittelt. Die Verheißung, den Schwur und den Bund. Bei dem Wort Bund stellen wir anhand der Schrift fest, dass ein Bund keinen Nutzen hat, wenn kein Opfer gebracht wird. Und ein Opfer bringt Blutvergießen mit sich. Ich werde euch erzählen, wie ich das herausgefunden habe, da es ein gutes Beispiel für die Vorzüge dieser analytischen Methode ist. 1945 arbeitete ich in Jerusalem auf dem Ölberg in einem britischen Militärkrankenhaus. Ich beschloss, die Bibel in Hebräisch zu studieren. Ich besorgte mir eine hebräische Bibel, einige Grammatiken und andere Dinge und fing an. Ich las das erste Buch Mose. Wohl auf Veranlassung des Heiligen Geistes beschloss ich, beim Lesen 3 Worte zu unterstreichen, was eine sehr gute Möglichkeit ist, die Bibel zu lesen. Das Wort Bund auf Hebräisch Berit unterstrich ich blau, Opfer grün und Blutvergießen rot. Wisst ihr, was ich beim Lesen allmählich herausfand? Wo blau war, war auch grün. Und wo grün war, war auch rot. Ein Bund erlangt nur mit einem Opfer seine Gültigkeit. Ein Opfer ist nur durch Blutvergießen effektiv. Ich erkannte also eine der wichtigsten Wahrheiten der Bibel, allein durch diese spezielle Methode, die Dinge mir selbst zusammenzusuchen. Als ich anfing, hatte ich noch keine vorgefasste Meinung. Somit wird eines klar, weil wir einen Bund haben, brauchen wir auch das Opfer und das Blut. Die nächsten 3 Schlüsselworte zeigen, wie wir reagieren müssen, um von dem eben Dargestellten zu profitieren. Glaube, Hoffnung und Bekenntnis. Ich denke, diese Worte sind leicht zu verstehen. Das Bekenntnis ist eines der Leitthemen dieses Briefs. Und ich werde an geeigneter Stelle genauer erklären, was unter Bekenntnis zu verstehen ist. Unser angestrebtes Ziel fassen die Worte 11, 12 und 13 zusammen. Wo gehen wir hin? Ich denke, es gibt nichts Frustrierendes, als nicht zu wissen, wo man hingeht, was den Großteil der christlichen Gemeinde unserer Zeit charakterisiert. Dieser Brief hat ein klares Ziel, auf das wir zugehen, unser Erbe. In unserem Erbe und nirgendwo sonst ist Ruhe. Und wenn wir in unserem Erbe, in unsere Ruhe eingehen, erlangen wir Vollendung oder Reife. Das sind die Ziele. Wenn der Brief sein Werk in uns tut, wird er uns am Ende diesen Zielen viel näher gebracht haben. Der Brief enthält noch andere spezielle Aspekte, die ich euch aufzeigen möchte. Als nächstes finden wir hier Bibelstellen, die ernste Warnungen enthalten. Ich würde sagen, dieses neutestamentliche Buch enthält mehr ernste Warnungen als alle anderen und es sind zum Teil sehr, sehr feierliche Warnungen. Das hängt mit den Menschen zusammen, an die sich dieser Brief richtet. Glaubt nicht, euch in Sicherheit wiegen zu können, bloß weil ihr alles habt. Im Gegenteil, je mehr ihr wisst, desto mehr erwartet man von euch. Darum geht es hier im Grunde. Ich habe 5 Bibelstellen aufgeschrieben, die ernste Warnungen enthalten und wovor wir gewarnt werden. Lesen wir die Liste. Erstens vor Nachlässigkeit, zweitens vor Unglauben, drittens vor Apostasie oder Abfall, viertens vor vorsätzlichem Verharren in Sünde, fünftens davor an der Gnade Gottes Mangel zu leiden. Das ist meines Erachtens die logische Reihenfolge. Wenn wir mit Nachlässigkeit beginnen, enden wir im Unglauben. Der Unglaube führt uns in die Apostasie und die Apostasie wird uns dazu veranlassen, vorsätzlich in Sünde zu verharren. Der Brief sagt, wenn du dort angelangt bist, gibt es kein Opfer für die Sünde mehr. Das ist das Ende. Die Tragödie wird darin bestehen, dass wir die Gnade Gottes kennengelernt haben, aber an ihr Mangel leiden werden. Ich denke, dieser Brief trägt vielleicht mehr als jede andere Passage des Neuen Testaments dazu bei, die sehr ungenaue und schlampige Sichtweise von Gnade zu korrigieren, wie sie heutzutage unter so vielen Fundamentalisten oder Evangelikalen verbreitet ist. Eine Sichtweise, die aus der Gnade fast schon einen Freibrief macht, um so leben zu können, wie man will. Das ist weit ab von dem, was dieser Brief lehrt. Als nächstes haben wir Bibelstellen, die auf eine positive, praktische Anwendung hinweisen. Sie sind interessanterweise verhältnismäßig kurz, obwohl sie sehr wichtig sind. Es ist interessant, dass sie so kurz sind, denn das weist uns darauf hin, dass der Großteil dieses Briefs Offenbarung ist und er immer nur kurz innehält, um uns auf die praktische Anwendung hinzuweisen. Wir werden auf diese Weise in die Wahrheit eingeführt, und zwar auf einer Ebene, die wir auf keine andere Art und Weise erkennen würden. Und dann wird uns gesagt, wie diese Wahrheit unseren Lebensstil verändern wird. Es sind 7 Bibelstellen mit einer praktischen Anwendung. Wir lesen die Liste kurz. Sie ist meine persönliche Zusammenfassung dessen, was dieser Brief von uns verlangt oder uns empfiehlt. Erstens, sich Gott mit Zuversicht nähern. Zweitens, zu Reife oder Vollkommenheit weitergehen. Weitergehen ist ein wichtiges Wort. Drittens, die Notwendigkeit von Eifer, Glaube und Geduld. Viertens, sich nähern, festhalten, zusammenkommen und ermutigen. Fünftens, sich erinnern und ausharren. Ausharren ist ein weiteres Schlüsselwort. Sechstens, weitergehen, Züchtigung oder Disziplin ertragen, stark sein, dem Frieden und der Heiligung nachjagen. Siebtens, die Schlusspassage, im Grunde das 13. Kapitel, dort werden wir zu Liebe, Heiligung, Gehorsam und Gebet angehalten. Als nächstes kommen 7 Bibelstellen, die vergleichen und gegenüberstellen. Der Grundgedanke dabei ist jedes Mal, dass Jesus und der neue Bund dem, was Israel unter dem alten Bund angeboten worden war, weitaus überlegen sind. Damals lag die Gefahr darin, dass sich die Leser mit ihrer alten religiösen Form begnügten und nicht die volle Herrlichkeit der Offenbarung Jesu Christi hatten. Ich würde sagen, diese Leute liefen Gefahr, wieder in die Religion zurückzufallen, ohne lebendigen Glauben zu haben. Man könnte auch sagen, sie waren religiöse Menschen ohne Leben und ohne echten Glauben. Weil sie drauf und dran waren, wieder in die Religion zurückzufallen, hatten sie keinen Blick mehr für die Einzigartigkeit und die Vorrangstellung Jesu Christi. Sie waren mehr oder weniger bereit, ihn auf eine Ebene mit den Engeln oder mit Mose zu stellen. Sie hatten ihren Blick dafür verloren, was Gott ihnen angeboten hatte. Und auch das lässt sich, wie es scheint, auf den Großteil der Christen heute übertragen. Vergebt mir, wenn ich das sage, aber ich erinnere mich an meine Kindheit in der anglikanischen Kirche in Großbritannien. Ich hörte mir all die schönen Worte des anglikanischen Gebetsbuchs an, und sie sind so schön und voller Leben, wie man es sich nur vorstellen kann. Doch ich hörte mir die Leute an und sprach selbst diese Gebete und dachte mir dann, wer glaubt das eigentlich? Wir alle sagen es, wir denken aber nicht drüber nach, was wir da sagen. Keiner weiß, was es bedeutet. Ich dachte mir, wenn eine dieser Frauen beim Verlassen der Kirche ihr Spitzentaschentuch verlieren würde und ihr jemand nachlaufen und es ihr zurückgeben würde, wäre sie wohl mehr begeistert darüber, als über all die Dinge, die sie soeben in der Kirche über Jesus gesagt hat. Ich kam zu dem Schluss, dass das Ganze nicht real ist. Es ist nur eine Form, eine geregelte Art und Weise, wie man etwas tut, aber ohne echtes Leben. Und das war auch die Gefahr bei diesen Leuten hier. Meiner Beobachtung nach dauert es nicht lange, bis es so weit ist. Es kann innerhalb von 2 Jahren oder weniger so weit sein. Man kann in weniger als 2 Jahren von dem einen ins andere zurückfallen. Nun also die 7 Vergleichspunkte. Ich habe hier niedriger, höher und rechts die Bibelstellen aufgeschrieben. Erstens: Engel sind niedriger als Jesus. Das wird im 1. Kapitel dargelegt. Zweitens: Mose ist niedriger als Jesus. Juden tun sich schwer, das zu akzeptieren. Drittens: Das levitische Priestertum ist niedriger als das Priestertum des Melchisedek. Viertens: Der alte Bund ist niedriger als der neue Bund. Fünftens: Die Stiftshütte des Mose ist niedriger als die himmlische Stiftshütte. Sechstens: Die levitischen Opfer sind niedriger als das Opfer Jesu. Siebtens: Der Berg Sinai ist niedriger als der Berg Zion. Ihr könnt euch in eurer Freizeit die passenden Bibelstellen herausarbeiten. Ein weiteres interessantes strukturelles Merkmal des Hebräerbriefs ist die Tatsache, dass der Autor in 12 Passagen sagt, lasst uns etwas tun. Diese Wendung, lasst uns, weist auf 2 Dinge hin. Erstens auf eine Entscheidung. Zweitens auf eine gemeinsame Entscheidung. Vieles im Hebräerbrief zeigt uns, dass wir nicht alles allein machen können. Wir müssen mit unseren Glaubensgeschwistern zusammenleben und kooperieren. Auch das korrigiert eine falsche Haltung in manchen zeitgenössischen Erscheinungsformen des Christentums, wo es nur noch heißt, Jesus und ich und sonst nichts. Das stimmt nicht. Es heißt nicht, ich werde, sondern lasst uns. Sehen wir uns kurz diese 12 Lasst uns Bibelstellen an. Man erfährt dabei eine Menge über die Probleme der Menschen, an die sich dieser Brief richtet. Erstens, lasst uns mit Furcht darauf achten. Seid nicht anmaßend, geht nicht selbstverständlich davon aus, dass ihr richtig liegt, nur weil ihr alles über dies oder jenes wisst. Zweitens, lasst uns nun eifrig sein, seid nicht faul. Ich finde es erschreckend, wie selten unter Christen Faulheit getadelt wird. Meiner Beobachtung nach wird Faulheit in der Bibel viel schärfer verurteilt als Trunkenheit. Doch nur wenige von uns tolerieren Trunkenheit, viele hingegen tolerieren Faulheit. Drittens, lasst uns das Bekenntnis festhalten, gebt nicht auf. Viertens, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Wir haben ein Privileg, nutzen wir es. Fünftens, wir wollen uns der Vollkommenheit zuwenden oder zu ihr weitergehen. Wieder so ein Schlüsselwort, weitergehen, dranbleiben, vorwärts gehen. Sechstens, lasst uns hinzutreten in das Allerheiligste. Das wird aus dem Kontext ersichtlich. Siebtens, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Das ist eine Formulierung, die wiederholt wird. Lasst uns festhalten. Achtens, lasst uns aufeinander Acht haben und uns gegenseitig anreizen. Wir können nicht ich-bezogen sein. Wir müssen auf unsere Mitchristen achten. Neuntens, lasst uns mit Ausharren laufen. Wieder ein Schlüsselwort, Ausharren. Zehntens, lasst uns dankbar sein oder Gnade haben. Elftens, lasst uns zu ihm, Jesus, hinausgehen, hinaus aus dem Lager. Zwölftens, lasst uns ein Opfer des Lobes darbringen. Das sind 12 kollektive Entscheidungen, die wir treffen müssen. Abschließend möchte ich mit euch noch die Fundstellen bestimmter Worte durchgehen, und ich muss sagen, dass ich recht stolz auf diese Liste bin. wir brauchen nicht allzu lang dafür. Ihr meint vielleicht, das sei eine recht trockene Angelegenheit, doch wenn wir uns damit beschäftigen, werdet ihr sehen, dass es eine regelrechte Offenbarung ist. Erstens, das erste Wort ist Hohepriester. Es kommt insgesamt 18 Mal vor. Es ist interessant festzuhalten, wo die einzelnen Worte das erste Mal auftauchen, und dieses Wort Hohepriester erscheint zum ersten Mal im zweiten Kapitel. Es ist auch interessant zu sehen, dass es sich bis zum letzten, dem 13. Kapitel durchzieht. Das nächste Wort ist Verheißung. Es kommt 16 Mal vor, zum ersten Mal in Kapitel 4, und es zieht sich auch bis fast zum Ende durch. Das nächste Wort ist Schwören oder Schwur. Das ist ein Verb und ein Substantiv für ein und dieselbe Sache, deshalb habe ich sie zusammengefasst. Es kommt 13 Mal vor, aber vorwiegend in der ersten Hälfte des Briefs. Bund kommt 16 Mal vor, überwiegend in der zweiten Hälfte des Briefs. Es zieht sich durch bis zum letzten Kapitel. Gabe oder Darbringen kommt 27 Mal vor. Darbringen ist das Verb, Gabe das Substantiv, aber sie gehören zusammen. Diese Worte erscheinen das erste Mal in Kapitel 5 und ziehen sich bis zum Ende des Briefs durch. Opfer, eng verwandt mit Gabe, kommt 15 Mal vor. Es beginnt an derselben Stelle wie Gabe und zieht sich bis zum Ende durch. Blut kommt 21 Mal vor, das erste Mal jedoch erst in Kapitel 9, dann aber sehr häufig. Dann das häufigste aller Schlüsselworte, Glaube oder Treue bzw. treu. Es kommt 38 Mal vor. Wir haben also das Adjektiv treu, das Verb glauben und das Substantiv Glaube. Im Griechischen ist das jedoch ein Wortfeld. Das ist zwar eine Stelle, an der wir Begriffe in enge Relation zueinander setzen werden, was jedoch aus der englischen oder deutschen Übersetzung nicht auf Anhieb ersichtlich ist. Ihr wisst natürlich, in welchem Kapitel das Wort Glaube am häufigsten vorkommt. Hebräer 11. Glaube ist das Mittel gegen Religion, das Mittel gegen das sich gehen lassen, das Mittel gegen Entmutigung, Glaube. Wir sollen nie so clever werden, dass wir meinen, wir würden ohne Glauben auskommen, denn das schaffen wir nicht. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Es lohnt sich nicht, es zu versuchen. Ich denke, diese Leute hier haben es versucht, aber ohne Glauben. Das zehnte Wort Bekennen oder Bekenntnis, in Klammern habe ich noch Freimütigkeit dazu geschrieben. Das ist eigentlich ein anderes Wort, ich werde das an geeigneter Stelle noch erklären. Das ursprüngliche griechische Wort für Freimütigkeit war ein politischer Begriff mit der Bedeutung Redefreiheit. Es geht also um eine Freimut, ein Vertrauen, das in Worten ausgedrückt wird. Deshalb habe ich es in eine Reihe mit Bekennen oder Bekenntnis gesetzt. Die Bibelstellen für Freimütigkeit stehen in Klammern. Gemeinsam kommen sie 8-mal vor, jedes von ihnen 4-mal. Dann das Wort Erbe, Erben, Erbschaft. Zwei Substantive und ein Verb, die allesamt vom selben Grundwort herkommen. Es taucht 10-mal auf. Ich würde sagen, es ist das Wort, das uns als erstes ins Auge springt, da es gleich im zweiten Vers vorkommt. Wenn wir dort angelangt sind, werde ich euch zeigen, wie bedeutsam das ist. Das Wort Ruhe kommt 12-mal vor, doch interessanterweise nur in zwei Kapiteln, nämlich 3 und 4. Genau genommen kommt es nur 2-mal in Kapitel 3 und 10-mal in Kapitel 4 vor. Wenn mir Gott bei der Vorbereitung auf diese Lehrserie etwas deutlich gemacht hat, dann das Thema Ruhe. Ich hoffe, dass er mich in die Lage versetzen wird, euch das zu vermitteln. Schließlich ein Wort, das auf verschiedene Weise wiedergegeben wird, jedoch auf ein und dasselbe griechische Urtextwort zurückgeht. Vollkommen, Vollkommenheit, Vollendung, Vollendet, Reif, Reife, alles dasselbe griechische Wort Teleios. Die Wurzel dieses Wortes ist das Wort für Ziel. Telos heißt Ziel, Teleios heißt vollkommen. Du kommst ans Ziel. Wenn ich zusammenfassen sollte, was dieser Brief für uns bewirken soll, dann ist es dieses Wort Vollkommenheit. Er soll uns zu Vollkommenheit, zur Vollendung, zur Reife und zur Erreichung unseres Ziels verhelfen.